Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller, Mikrofon. Guten Morgen. Der erste Besuch des chinesischen Staatspräsidenten seit 5 Jahren in Europa ist unser Schwerpunkt in dieser Sendung. Wir berichten darüber, was Frankreichs Präsident Macron von seinem Amtskollegen erwartet. Und wir sprechen über die Sicherheit chinesischer Dissidenten in Europa. Aus Paris sollte jüngst ein Oppositioneller nach China entführt werden. Außerdem in dieser Sendung viele Fragen offen, wie Italien in Albanien künftig Asylverfahren organisieren will. Als Frankreich vor 60 Jahren als erstes westliches Land diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik China aufgenommen hat, trug dieser Schritt die Handschrift von Republikgründer Charles de Gaulle. Strategische Autonomie. Frankreich sollte unabhängig von Washington und Moskau handeln. Das war de Gaulles Überzeugung. Der heutige Staatspräsident Emmanuel Macron steht ebenfalls in dieser Tradition. Macron rollt heute Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei dessen erstem Besuch in Europa seit der Corona-Pandemie den roten Teppich aus. Anders als vor 60 Jahren diktiert heute weitgehend Peking die Bedingungen. Allein das Besuchsprogramm des Präsidenten, der nach Frankreich noch Serbien und Ungarn bereist, spiegle ein schwaches Bild der Europäischen Union wider, sagt China-Experte Emmanuel Lankow.
Für Xi Jinping ist das eine pragmatische, um nicht zu sagen zynische Art zu zeigen, dass es vor allem 3 Europas gibt. Erstens Frankreich, das als einzige Nuklearmacht der EU und Mitglied im UN-Sicherheitsrat wichtig ist. Zweitens Deutschland, das gegenüber China einen Alleingang macht. Denn Olaf Scholz ist ein paar Tage vor Xi Jinpings Europabesuch in Peking gewesen. Dass Frankreich und Deutschland ihre eigene Außenpolitik gegenüber China machen, zeigt meines Erachtens, dass es das deutsch-französische Paar nicht mehr gibt. Und drittens ist da das Europa, das Brüssel den Rücken kehrt. Ungarn mit Viktor Orban und Serbien mit vor allem Russland- und China-freundlichen Positionen.
Sagt der China-Experte Emmanuel Lankow. Was Präsident Macron von seinem chinesischen Amtskollegen erwartet, fasst Deutschlandfunk-Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess zusammen.
So wie Emmanuel Macron im April 2023 der rote Teppich in Peking ausgerollt wurde, wird der französische Präsident nun seinen chinesischen Amtskollegen in Paris empfangen. Für Xi Jinping steht unter anderem ein Staatsbankett im Élysée-Palast auf dem Programm. Am morgigen Dienstag dann ein persönlicheres Treffen der beiden Staatschefs in den Pyrenäen, wo Macron einen Teil seiner Kindheit verbrachte. Eines der wichtigsten Themen: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Für Moskau ist Peking zum engen Partner geworden. Macron hofft, Einfluss auf den chinesischen Präsidenten nehmen zu können, damit dieser Wladimir Putin zur Vernunft bringt. Macrons Berater verweisen darauf, dass Xi Jinping im letzten Jahr auf Macrons Drängen hin den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky anrief. Weiter ging die chinesische Initiative jedoch nicht. Bemühungen von Frankreichs Präsidenten, dieses Mal mehr zu bewegen, hält Emmanuel Lankow, China-Experte am Institut für internationale und strategische Beziehungen, für aussichtslos. Das gelte auch für Chinas Position zum Krieg im Gazastreifen. China hat kein Interesse daran, dass diese beiden Krisen enden, denn sie erfordern die Aufmerksamkeit der Amerikaner und verhindern dadurch, dass diese ihre Sicherheitsmaßnahmen in Südostasien verstärken, vor allem vor Taiwan. In einer Kolumne der Zeitung Le Figaro betont Xi Jinping, China sei nicht Teil des Konfliktes und werde sich für den Frieden einsetzen. Der Sinologe Lankow meint, China präsentiere sich zwar als Akteur des Friedens, die Konflikte würden dem Land aber Vorteile bringen. Der Krieg in der Ukraine schwächt Russland und lässt es zu einem Vasallen von China werden. Der Krieg schwächt auch die Europäische Union und führt dort und in den USA zu Spannungen. Der Gaza-Krieg wiederum hemme das Projekt des India-Middle East Corridor, einer Handelsroute, die unter anderem Indien, die USA und die EU unterstützen. Sie gilt als direkte Konkurrenz zur chinesischen Neuen Seidenstraße. Dennoch findet Lankow es gut und wichtig, dass Chinas Präsident seit der Pandemie zum ersten Mal wieder nach Europa kommt. Diese Treffen ermöglichen es den Europäern, Zeit zu gewinnen für das, was leider immer mehr als unabwendbar erscheint, ein Krieg gegen China. Emmanuel Macron hat mehr als einmal darauf beharrt, dass Frankreich sich nicht mit den Vereinigten Staaten verbünden wird, wenn es zu einem Konflikt zwischen China und Taiwan kommt. Den Dialog aufrechtzuerhalten ist trotz allem wichtig. Macron und Xi sprechen auch über die schwierigen Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union und China. Um Einigkeit zu demonstrieren, kommt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dafür nach Paris. Macron bestätigt auch, sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz abgestimmt zu haben. Dennoch gibt der französische Präsident in einem Online-Interview zu, dass die Europäer sich uneins sind. Macron kritisiert, einige würden in China immer noch vor allem einen Absatzmarkt sehen, während das Land massiv nach Europa exportiert. Frankreichs Präsident will die eigenen Interessen mehr schützen und mehr Gegenseitigkeit beim Handel. Unter anderem setzt sich Macron gegen Chinas Anti-Dumping-Untersuchungen von europäischem Weinbrand ein. Diese betreffen vor allem den französischen Cognac. Der chinesische Präsident äußert sich in der Zeitungskolumne unterdessen offen für mehr französische Produkte aus der Landwirtschaft und der Kosmetikindustrie in seinem Land. Kurz vor Xis Besuch sorgten Berichte in französischen Medien für Aufregung. Ein in Frankreich lebender chinesischer Oppositioneller ist demnach in Paris in eine geheime chinesische Polizeistation vorgeladen worden. Chinesische Polizisten versuchten mit Zwang, ihn in ein Flugzeug nach China zu setzen, scheiterten aber damit. In allen westlichen Ländern infiltriere die Kommunistische Partei Chinas die chinesische Exilgemeinde, sagt der Sinologe Lang Ko. Ob dies Thema zwischen den beiden Staatschefs wird, ist nicht bekannt. Die Menschenrechte stehen aber auf der Tagesordnung. Natürlich gibt es da die große Politik und Macron muss Xi Jinping, einen der wichtigsten und gefährlichsten Diktatoren der Welt, treffen. Gleichzeitig muss Macron die Schwächsten schützen. Dieses Treffen wird also schwierig. Ein diplomatischer Drahtseilakt.
Drei Länder wird der chinesische Staatspräsident in Europa besuchen. Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess über die französischen Erwartungen an diesen Staatsbesuch 60 Jahre nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen beider Staaten. Und mitgehört hat Mareike Ohlberg, China-Expertin beim German Marshall Fund, einer Stiftung, die unter anderem von der Bundesregierung, aber auch anderen europäischen Regierungen und aus Washington finanziert wird. Guten Morgen, Frau Ohlberg.
Guten Morgen.
Frau Ohlberg, die Berichte über die versuchte Entführung eines chinesischen Dissidenten aus Paris, die wir gerade gehört haben, kommen sozusagen zur Unzeit im Vorfeld eben dieses feierlichen Staatsbesuches. Hat dieser Vorfall aus Ihrer Sicht das Potenzial, die Gespräche Macrons mit Xi zu belasten?
Aus meiner Sicht, unabhängig von diesem Vorfall, also auch wenn das nicht passiert wäre, wäre es notwendig, dass Macron das Thema der Aktivitäten von chinesischen Behörden und von chinesischen anderen Kreisen in Europa anspricht mit Xi Jinping. Ja? Also dass generell thematisiert wird, dass es für Europa absolut inakzeptabel ist, dass überhaupt derartige offizielle chinesische Aktivitäten in Frankreich oder in anderen europäischen Ländern stattfinden. Das wäre extrem wichtig, diese Botschaft mal rüberzubringen und da diplomatisch Rückhalt zu geben, dass das inakzeptabel ist. Ob das passieren wird, ist eine andere Frage. Es kann natürlich sein, dass es am Rande angesprochen wird. Ich würde aber eher vermuten, dass Emmanuel Macron seinen Gesamtfokus auf wirtschaftliche Themen legen wird, Ukraine und diverse andere Themen, die er auf seiner Agenda hat.
Nun ist das Problem dieser Polizeistationen ja nichts Neues. Verdeckte Polizeistationen fremder Staaten in Privathäusern können aber ja nicht im Interesse der Europäer sein. Frankreich hatte vor 2 Jahren ziemlich deutlich gesagt, dass man diese Stationen, diese Polizeiwachen nicht tolerieren werde. Damals soll es 7 Wachen allein in Frankreich gegeben haben. Warum schaffen es die Europäer offenbar nicht, solche Einrichtungen dauerhaft aufzulösen?
Das Problem ist, dass die sogenannten Polizeistationen, da stecken, glaube ich, teilweise unterschiedliche Sachen dahinter, eigentlich nur ein Schild sind, das angebracht wird an einer anderen Organisation. Also es schließt an das breitere Einheitsfrontsystem, das China international hat. Was der Einheitsfrontarbeit versucht in der Regel Chinesen im Ausland an die Kommunistische Partei China zu binden. Und es ist ein gesamtes Netzwerk an Organisationen, die lose affiliiert sind mit dem Parteistaat. Ja, und da gibt es unterschiedliche Organisationen. Und was jetzt passiert ist bei den Polizeistationen, ist, dass lokale Behörden in China sind auf sie zugegangen und haben gesagt, hey, wir würden hier gerne bei euch unsere Polizeiarbeit machen. Können wir bei euch noch ein Schildchen dranhängen, dass wir auch eine Polizeistation jetzt hier haben? So, wenn jetzt Europa sagt, die Polizeistationen müssen zugemacht werden, dann wird das Schild halt wieder abgeschraubt. Aber der Gesamtteil der Aktivitäten hört da ja nicht auf. Ja, das ist das Problem, dass es eingebettet ist in eine viel, viel größere Struktur.
Sie sagen, es ist eingebettet in eine größere Struktur. Welche Rolle haben dann diese Polizeiwachen konkret für die chinesische Führung? Was erwarten Sie davon?
Also die Polizeistationen sind in der Regel von Lokalbehörden eingerichtet, die damit quasi zeigen wollen, auch wir sind jetzt im Ausland aktiv, auch wir holen jetzt unsere Leute zurück. Also die gesamte Idee dahinter auch von Versuchen, Personen zurückzuführen nach China, entweder sie zu überzeugen, in Anführungsstrichen zurückzukehren oder notfalls auch unter Druck zu setzen, ist letztlich die Idee, ihr seid auch im Ausland nicht mehr sicher, wir kriegen euch überall. Ja, und dass diese Polizeistationen sind letztlich ein Versuch von lokalen Behörden, da auch mit aktiv zu werden und sich da auch mit einzubringen und ihre eigene Arbeit auch zu machen und quasi zeigen zu können, okay, wir kriegen euch jetzt auch im Ausland. Also der lange Arm der chinesischen Regierung quasi.
Und der lange Arm der chinesischen Regierung ist mittlerweile so lang und auch so stark, dass man sich vor den europäischen Partnern gar nicht mehr rechtfertigen muss, auch keine Sorgen hat, dass das entsprechend die Beziehungen dauerhaft belasten könnte?
Ich glaube, also zweierlei. Das eine ist, dass die Priorität auf der chinesischen Seite einfach sehr, sehr hoch ist. Das ist etwas, das hat man sich zum Ziel gesetzt, dass man international diese Macht projizieren kann, dass man seinen eigenen Bürgern zeigen kann, wir sind überall, ja, wir sind überall präsent und ihr kommt von uns nicht mehr weg. Ja, ihr dachtet, das ist das eine, das ist eine extrem hohe Priorität. Ja. Das heißt, da ist sowieso erstmal schwierig, das zu ändern, wenn das so eine hohe Priorität ist. Das andere Problem ist aber, dass, glaube ich, Europa da bisher auch noch nicht genug signalisiert hat, dass das absolut nicht okay ist. Also es wird mal hier und mal da vielleicht am Rande angesprochen, aber letztlich muss man einfach viel, viel deutlicher signalisieren, dass das ein absolutes No-Go ist. Und da auch mal möglicherweise irgendwann diplomatische Warnungen folgen lassen, etwas größere.
Nun wurde diese eine Entführung in Paris ja vereitelt auf dem Flughafen, dann im letzten Moment sozusagen. Der Dissident wird aber weiter unter Druck gesetzt, kann man lesen in den Medien. Aber ist die EU, kann man das heute noch sagen, ein sicherer Hafen für chinesische Dissidenten?
Naja, im Vergleich zu vielen anderen Staaten ist die EU noch sicherer. Ja? Inzwischen hat man hier bemerkt, dass man Leute eben nicht mehr einfach zurückschicken kann nach China. Also die meisten Leute müssen nicht befürchten, dass sie nach China ausgeliefert werden. Und das ist zum Beispiel nicht in allen Ländern der Fall. Also in dem Vergleich ist es natürlich immer noch sicherer. Aber bisher hat die EU und haben einzelne Mitgliedstaaten nicht genug getan, um Chinesinnen und Chinesen in Europa vor diesem Druck, vor dieser Verfolgung, vor Stalking, vor Online-Verfolgung effektiver zu schützen. Ja? Und das ist einfach etwas, damit haben wir vielleicht auch nicht so viel Erfahrung, aber das ist etwas, was wir einfach besser in den Griff kriegen müssen, damit wir sicherstellen können, dass auf europäischem Boden derartige Aktivitäten eben nicht stattfinden dürfen.
Einschätzungen waren das von der Sinologin Mareike Ohlberg vom German Marshall Fund. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Vielen Dank.
Weniger Migration und schnellere Abschiebung, das ist das erklärte Ziel des sogenannten Italien-Albanien-Abkommens. Bis zu 3000 Flüchtlinge und Migranten will die rechtspopulistische Regierung in Rom damit auf albanischem Staatsgebiet versorgen, in einem Flüchtlingslager und einem Aufnahmezentrum. Nur bei einem positiven Asylbescheid erfolgt der Transfer nach Italien, andernfalls die Abschiebung in die Heimatländer. Menschenrechtsorganisationen warnen vor einem Präzedenzfall. Derzeit allerdings, obwohl das Abkommen schon lange unterzeichnet ist, berichtet Rüdiger Kronthaler, gibt es vor allem viele offene Fragen.
Ein ehemaliges Militärgelände im Nirgendwo. Baumaschinen stehen auf einer Wiese, abgeschirmt von einem hohen Zaun. Hier soll die italienische Flüchtlingseinrichtung entstehen, geführt von italienischen Beamten mitten in Albanien. Vor dem Zaun steht Elton Lasca. Er wollte das italienische Lager gerichtlich verhindern. Erfolglos. Die Menschen wollen nicht nach Albanien. Wir sind doch selbst oft Asylsuchende. Sie wollen in die Europäische Union und speziell nach Italien. Wenn Italien sie dann mit Gewalt hierher bringt, werden sie versuchen, diese Gefangenschaft hier zu durchbrechen und in die Europäische Union zu gelangen. Die albanische Regierung erhofft sich von dem Deal Unterstützung für einen EU-Beitritt. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni hatte ihrerseits im Wahlkampf versprochen, die Ankünfte in Italien zu reduzieren. Das soll das Abkommen mit Albanien nun bringen.
Diese Strukturen können bis zu 3000 Menschen aufnehmen. Sie werden dort so lange bleiben wie notwendig, um schnell die Asylanträge und die eventuelle Abschiebung zu erledigen.
So Giorgia Meloni im vergangenen Herbst. Details zur Umsetzung sind allerdings weitgehend unbekannt. Die Kosten sollen laut Medienberichten bei etwa 650 Millionen Euro in den nächsten 5 Jahren liegen. Eventuell auch höher. Nur Geflüchtete mit schlechter Bleibeperspektive sollen nach Albanien gebracht werden und hier ins italienische Verfahren gehen. Jedoch, Flüchtende sind in der Regel ohne Papiere unterwegs. Wie ihre Herkunft auf hoher See geklärt werden soll, ist unklar. Noch größere Bedenken haben Beobachter, was die Kontrolle von Rechtsstaatlichkeit betrifft. Teresa Florio engagiert sich ehrenamtlich für Flüchtlinge im Abschiebelager in Mailand. Sie zeigt uns geheim gedrehte Videos, die aus der bestehenden Abschiebeeinrichtung stammen sollen, von Gewaltexzessen, von Bewohnern, die mit Beruhigungsmitteln ruhiggestellt werden, von Suizidversuchen.
In diesem Monat ist das sehr oft passiert. Sie brechen ein Metallstück ab, nehmen Glasscherben von kaputten Fenstern. Es gibt viele Versuche, manche nur um eine Woche hier raus in ein Krankenhaus zu kommen.
Der Kontakt der Abschiebehäftlinge zum Anwalt sei in der Regel nur per Video möglich und zeitlich begrenzt. Ansonsten sind Besuche von außen nahezu unmöglich. Entsprechend skeptisch sieht Florio eine solche Einrichtung nun in Albanien.
Die Achtung der Grundrechte ist schon hier in Italien nicht gewährleistet, wo es irgendwie eine gewisse Kontrolle durch Aktivisten gibt. Stell dir erst mal vor, was in Albanien passieren wird.
Anfragen der ARD in Italien und Albanien zu dem Flüchtlingsdeal blieben unbeantwortet. Fakt ist, die EU hat für den Deal grünes Licht gegeben.
Italien wird in Zukunft über Asylanträge in einem Lager in Albanien entscheiden. Ein Beitrag über den Stand der Vorbereitung war das von Rüdiger Kronthaler. Am Mikrofon von Europa heute war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.